Komm, lass uns noch mal kurz aufstehen. Lass uns noch mal kurz Autorität nehmen. Gestern war hier wieder eine große Gruppe Moslems drin. Komm, ich spüre, hier ist irgendwas im Raum. Ich weiß nicht, ob ihr das auch spürt, wieder so einen einschläferischen Geist. Sollen wir Autorität nehmen? Herrschen wir im Leben an Christi statt? Halleluja, ist der Heilige Geist da? Ist er für dich? Brennt ein Feuer in dir? Komm, dann strecken wir uns jetzt aus. Vater, wir sagen jetzt, hier ist Reich Gottes und wir werfen jetzt jeden Geist und jeden Dämon und alles, was hier herrschen will, raus. Wir sagen, wir sind hier. Wenn wir hier sind, ist hier Reich Gottes. Unser Geist ist jetzt wach. Unsere Seele ist jetzt unter unseren Füßen und ordnet sich unter dem Geist. Jede Emotion kommt jetzt in den Gehorsam mit dem Geist. Jetzt in Jesu Namen. Wir sagen, Seele lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Müdigkeit geht jetzt raus, Traurigkeit geht jetzt raus, Enttäuschtheit geht jetzt raus, verlässt den Raum. Und wenn die Freude kommt jetzt, wo die Freude des Herrn ist, ist Stärke. Halleluja. Vater, wir sind stark in dir und in der Macht deiner Stärke. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Dürft euch setzen. Halleluja. Manchmal braucht man ein bisschen Rohrreiniger, oder? Manchmal muss man ein bisschen durchputzen. Halleluja. Lieber ein Gebet am Anfang, wie den ganzen Gottesdienst schlafen, eingelullt sein. Letzte Woche, was haben wir da gelernt? Wer weiß es noch? Sammy, machst du die Pads aus? Wer weiß noch, was wir letzte Woche gelernt haben? Was war der Kern? Gott ist gut und immer gleich. Danke, Malis. Gott ist immer derselbe. Gott ist immer gleich. Und bei ihm gibt's keinen Wechsel oder Veränderung. Er ist immer derselbe. Und alles, was gut ist, kommt von oben herab vom Vater des Lichts. Haben wir das gelernt? Glauben wir das auch? Glauben wir das auch, wenn Angriffe kommen? Glauben wir das auch, wenn Schwierigkeiten kommen? Wenn wir uns wehtun, irgendwo körperlich wehtun? Wenn eine Rechnung kommt? Wenn ein Angriff kommt? Wenn was kaputt geht? Glauben wir dann immer noch, Gott ist gut? Wenn Herausforderungen am Arbeitsplatz sind, in der Nachbarschaft, in der Familie, glauben wir dann immer noch, dass Gott gut ist? Wissen wir, von wem das Böse kommt? Wir haben gelernt, bei Gott gibt es keine Form der Finsternis. Haben wir das gelernt? Haben wir das verstanden? Haben wir das verinnerlicht? Haben wir das gekaut? Man muss das weiterhin kauen. Natürlich sagt jeder gleich, ja, weiß ich. Aber der Punkt ist dann, wenn die Herausforderung kommt, wenn der Angriff kommt, weißt du es dann immer noch? Oder ist schon wieder in deinem Kopf drin, Herr, warum? 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 Die Endlosschleife, lässt du das zu? Gott lässt alles zu, haben wir auch letzte Woche gelernt. Gott lässt alles zu. Amen. Sag mal Amen. Amen. Wacht auf jetzt, Leute. Ich kämpfe hier gegen einen einschläferischen Geist, den will ich nicht. Willst du den? Gott lässt alles zu. Warum lässt er in deinem Leben alles zu? Römer 8, Vers 28. Wer weiß das, was da steht? Alle Dinge müssen dir zum Besten dienen. Sie müssen. Auch die Angriffe, auch die Probleme, auch das mal wehtun, auch das Böse und das Ablehnende in dieser Welt muss dir zum Besten dienen. Gerade haben wir gehört, wir sind ein Diamant und Gott schleift. Wir wollen alle poliert werden. Aber vor dem Polieren ist Schleifen dran. Der Diamant wird erst richtig wertvoll und einzigartig, wenn jede Facette geschliffen ist. Und ich sage jede Facette. Und das macht Gott mit dir in deinem Leben. Jede Facette wird geschliffen. Schleifen ist nicht toll. Das tut weh, da geht was weg von dir, da wird was weggenommen. Und wir denken erst, Gott nimmt was weg und er nimmt was weg und das ist gut so, nur wir verstehen es noch nicht. Erst wenn wir begreifen, dass das Licht sich in einer neuen Facette durch dich bricht, merken wir, wow, das Schleifen war gut. Und ich habe euch schon mal gesagt, jeden geschliffenen Diamanten dieser Welt kann man anhand des Schliffes zurückverfolgen an den, der es geschliffen hat. Jeder Schleifer, jeder Diamantschleifer, und es gibt nicht viele auf der Welt, ist einzigartig. Er hat eine Handschrift wie ein Maler, wo man erkennt, das war Monet oder das war dies oder das war das. Man kann es erkennen anhand des Pinselstriches und der Führung und der Farben etc. Glaubst du, dass Gott sein Schleifen in dir erkennt? Glaubst du, dass andere Gottes Schleifen in dir erkennen? Ich hoffe es, dass du es weißt. Gott weiß es. Ich muss nicht Gott überzeugen, ich muss dich heute Morgen überzeugen. Alles dient dir zum Besten, deswegen lässt Gott alles zu. Uns passt es nicht, wenn Gott alles zulässt. Weil wir denken, ah, schon wieder ein Problem, schon wieder eine Herausforderung, schon wieder ein Angriff. Aber warum lässt Gott es zu? Weil er einen Plan hat. Weil er einen Plan hat mit deinem Leben. Gott ist gut und wir haben den Übeltäter entlarvt. Ich möchte so sehr, dass du das weißt, dass auf deinem Herzen ein Tattoo ist, ein Brandzeichen, wo steht, Gott ist gut. Seit 12 Jahren fange ich immer wieder die Predigt hier an mit den Worten, mal mehr, mal weniger, Gott ist gut. Warum? Weil du das dir immer wieder selber sagen musst. Gott ist gut. Alles, was in deinem Leben ist, ist gut. Es muss dir zum Besten dienen. Und es wird dann erst gut, wenn du es akzeptierst. Wenn du sagst, Gott, es ist gut. Es ist gut so, was du tust. Die Prozesse, die du tust, sind gut. Leute, wir leben in einer Welt, die völlig feindlich ist uns gegenüber. Ich hatte die Woche so ein Bild. Ich sah mich auf dem Mond, auf der Mondoberfläche. Und ob die Amerikaner da jemals waren, das lassen wir stehen. Ich glaube es nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber stellen wir uns mal vor, wir sind auf dem Mond. Ist der Mond lebensfreundlich oder lebensfeindlich? Er ist lebensfeindlich. Es gibt keine Atmosphäre, wo du atmen kannst. Es gibt keine richtige Anziehungskraft. Du topfst so rum, boing, boing, boing. Du kannst nichts schnell erledigen. Wenn du was trinken willst und nicht gleich am Mund bist, fliegt das Wasser weg von dir. Es gibt keine schützende Atmosphäre. Es gibt keine Wärme. Auf dem Mond ist es richtig eisekalt. Der Mond ist nicht dazu da, dass du dort leben kannst. Er ist lebensfeindlich. Es gibt keine Pflanzen, es gibt keine Bäume, es gibt eigentlich nichts, was dem Menschen taugt. Und trotzdem fliegt man dahin, wenn man da wirklich hingeflogen ist. Leute, ein Stück weit leben wir auch so in einer Welt. Wir sind zwar auf der Erde, aber wir sind nicht mehr von der Erde. Wir sind hier wie Aliens, wir sind wie Außerirdische. Und das ist mein Thema heute, dass wir nicht von dieser Welt sind. Und da habe ich gesagt, Herr, erklär es mir näher. Und da hat der Herr gesagt, Thomas, du bist wie ein Goldfisch, der auf dem Land ist. In deiner Bekehrung bist du ein Goldfisch im Trockenen. Und dann habe ich gesagt, ja, da muss ich doch sterben. Da hat der Herr gesagt, nee, ich habe dich in ein Goldfischglas. Wenn du einen Fisch aus dem Wasser tust, dann ist er in einer lebensfeindlichen Umgebung für einen Fisch. Aber Gott hat uns in ein Goldfischglas, und so fühle ich mich manchmal, wie in so einer Glaskuppel. Und wir spüren Erdbeben, die spüren wir auch. Wir spüren Stürme, wenn das Wasser sich bewegt. Aber wir sind in einer Schutzhülle. Und das nennt sich dieses Glas, ist wie eine Schutzhülle, wo wir drin sind. Und wir fühlen uns irgendwie falsch. Wir fühlen uns deplatziert. Wenn du wirklich mit dem Herrn gehst, fühlst du dich in dieser Welt irgendwie falsch. Es geht nicht mehr um Fressen, um Saufen, um die drei Buchstaben, um Macht, um Ruhm, um Anerkennung. All das, da strebt die Welt danach. Und das ist, was die Welt dir bietet. Macht, Ruhm und Anerkennung. Und das nennt man auch Stolz, S-T-O-L-Z. In dieser Welt gilt nur jemand, der berühmt ist, der reich ist oder der Macht hat. Der wird gehört, der Rest ist uninteressant. Der Rest ist der Riesenhaufen der Verlierer. Gibt nur wenige Gewinner. Ob das im Sport ist, der Erste, der ins Ziel kommt, ist der Gewinner. Der Zweite ist schon langweilig, der Dritte, den interessiert schon keiner mehr. Die kriegen zwar auch ein Medaillchen, dass sie sich freuen und beim nächsten Mal wieder antreten, weil wenn nur einer antritt, dann ist das Gewinnen nicht so toll. Mutti, ich habe in der Schule den dritten Platz gemacht. Wie viel war der denn? 3. Toll. Weiß nicht, ob das toll ist. Aber der Herr, Heiliger Geist, hilf uns heute Morgen. Hier ist irgendwas, was mir widersteht. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, ich spür's. Ich spüre, dass heute Morgen Widerstand da ist. Zeigt ja wieder nur, dass wir richtig sind. Aber wir wollen das Thema eintauchen. Der Teufel möchte nicht, dass du anders bist in dieser Welt. Er möchte, dass du dich gleich machst dieser Welt. Und die Bibel sagt, macht euch nicht gleichförmig dieser Welt. Wir sollen nicht nach Macht und Ruhm und Anerkennung streben. Unser Seelchen wünscht sich das noch, unser Herzlein vielleicht auch. Aber Jesus war überhaupt nicht so. Jesus hätte mit Macht kommen können, mit einer Legion Engel. Und alle wären umgefallen, wenn sie den gesehen hätten, von seiner Macht und seiner Stärke. Aber sie hätten ihn nicht angebetet. Zumindest nicht in der Wahrheit und im Geist. Aber der Vater sucht Zeuge, die ihn anbeten in der Wahrheit und im Geist. Und das kann nur in deinem Herzen passieren, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen regiert und die Wahrheit dein Herz gereinigt hat. Alles andere würde dich wieder stolz machen. Wenn du einem Menschen, der nach Anerkennung lechzt, und da gibt's immer welche hier, die nach Anerkennung lechzen, wenn du ihnen Anerkennung gibst, ist das kontraproduktiv. Es schmeißt sie einen Kilometer zurück in der Veränderung. Und es gibt hier immer wieder Leute, die wollen in meiner Nähe sein, die wollen den Pastor lieben. Eigentlich lieben sie sich selber mehr als den Pastor, aber sie wollen den Pastor lieben und ihm zeigen, oh toll, finde ich dich, Thomas, du bist der Größte, der Tollste und so weiter. Ich brauche diesen Mist nicht. Und ich füttere niemals dein Ego. Schon mal aufgefallen? Ich hab dich lieb, das ist ein Unterschied. Ich wünsche mir das Beste für dich. Ich wünsche mir, dass du durchbrichst im Glauben, dass Christus in dir Gestalt gewinnt und nicht der Thomas. Wenn du mich nachahmst, wenn du werden willst wie ich, vergiss es, es wird nicht funktionieren. Mich gibt es nur einmal, Halleluja. Und dich gibt es auch nur einmal, Amen. Und Gott hat nicht Klone gemacht, sondern jeden Menschen einzigartig. Dein Auge gibt es nur einmal auf der Welt. Deine Fingerabdrücke gibt es nur einmal auf der Welt. Deine Art, dein Charakter, so wie du bist, gibt es nur einmal auf der Welt. Amen. Die Welt macht Kopien von allem. Kennt ihr das mit den Uniformen? Jeder Verein will eine Uniform haben. Jedes Militär hat dieselbe Uniform. Der Teufel will alle uniformieren. Wir gehen immer mehr in diese Zeit, wo alle gleich sein sollen. Aber Gott hat dich individuell gemacht. Hat ein wunderbares Werk in deinem Leben getan. Johannes 8,23 in Luther. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr seid von unten her, ich bin von oben. Heftiger Satz.
Aber der Heiland ist doch so ein lieber Jesus. Der hat alle lieb gehabt. Der lief mit seinem Gewand durch die Walachei, hatte tolle Sandalen an, handgemacht und hatte alle lieb, piep, piep, piep.
Ich lese solche Sätze nicht in der Bibel. Ich lese, dass jeder, der zu Jesus kam, wurde knallhart konfrontiert. Warum? Weil er jeden Einzelnen liebte. Er hat sie nicht konfrontiert, um sie zu ärgern, sie zu provozieren oder sie bloßzustellen. Jesus hat jeden konfrontiert, weil er wollte, dass es ihnen besser geht, dass sie aufwachen und frei werden von den Dingen, die sie leben. Wir denken immer, wir beherrschen die Sünde. Dabei beherrscht die Sünde uns. Die Bibel sagt, sobald wir uns irgendeinem Geist oder einer Sünde unterordnen, werden wir Knechte dieser selbst. Ob das ein Dämon ist, ein böser Geist oder eine Sache, die du nicht mehr los wirst. Und dann sagen die Menschen, ich bin halt so. Das haben wir auch schon mal geklärt vor ein paar Sonntagen, dass du nicht so bist. Du wirst so. Richtig oder nicht? Steht in der Bibel, dass ein Mensch auf die Welt kam und er war ein Mörder. Gott hat gesagt, Software eines Mörders und so weiter. Wenn das so wäre, wäre er frei von jeder Schuld. Ja oder nein? Er wird zum Mörder. Durch was? Durch Eifersucht, Neid, Missgunst, durch Mafia-Killer vielleicht, wo er sagt, ja, für jeden Auftrag kriege ich 10.000. Das mache ich jetzt 10 Jahre, dann bin ich reich. Meinst du, der kann sein Geld genießen? Jeder Reichtum, der vom Teufel kommt, ist nicht genießbar. Merk dir das. Es wird dich leben, es wird dich zerstören, es wird dir deine Freude rauben. Was nützt dir der Reichtum, wenn deine Seele lechzt und hungert und dürstet nach Gerechtigkeit und es kommt keine? Ich möchte lieber arm sein. Das lesen wir sonntags in den Psalmen und auch in den Sprüchen jetzt. Lesen wir so oft. Es ist besser, wenig zu haben und glücklich zu sein, als viel zu haben und wirklich unter dem Einfluss der Mächte der Finsternis zu sein. Jesus sagt hier einen ganz knallharten Satz, ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt und ich bin nicht von dieser Welt. Wo kam Jesus her? Er kam nicht von der Erde, er kam vom Himmel. Und wo ging er zurück? In den Himmel. Wisst ihr, was cool ist? Mit dem Teufel ist ein Austausch passiert. Der Teufel war wo? Vom Himmel. Und hat seine Position verloren und wurde was? Irdisch. Ja oder nein? Seelisch, irdisch, gesinnt. Ihr kennt die Stufen. Und wir sind von wo? Von der Erde. Wir sind total von der Erde. Adam war gemacht aus dem Staub, aus dem Dreck der Erde. Und Gott blies seinem Odem hinein. Und wir durch die Errettung haben einen Platz im Himmel bekommen, der uns ursprünglich nicht zustand. Wir haben einen Austausch. Wir haben einen sehr guten Austausch. Wir waren von dieser Welt und sind jetzt nicht mehr von dieser Welt. Warum? Weil Jesus die Software gelöscht hat und eine neue draufgespielt. Amen. Dein Geistmensch ist neu. Wir wissen, der Computer, die Tastatur, der PC und der Bildschirm ist noch derselbe. Aber die Software darauf ist eine andere. Versteht ihr das Bild? Du hast eine neue Software bekommen. Ab und zu schickt der Teufel dir E-Mails von der Deutschen Bank, von der Sparkasse. Ich kriege mittlerweile ganz viel Spam wieder, weiß nicht, wo die schon wieder meine E-Mail her haben. Und dann ist immer ein Anhang dabei. Gestern habe ich wieder was Lustiges gekriegt. Ja, ich lösche den Mist immer gleich. Da stehen dabei, ja, Herr Bauer, Sie wurden auserwählt, Sie haben gewonnen. Klicken Sie auf diesen Link. Und wenn du auf diesen Link klickst, dann kannst du deinen Computer gleich nehmen und in den Mülleimer werfen. Weil du lädst dir ein wunderbares Programm runter, wo dein Computer fernsteuert und du hast nichts gewonnen außer Ärger. Dasselbe ist im Geist. Ihr lauft durch dieses Leben, obwohl ihr nicht mehr von dieser Welt seid, versucht der Teufel euch irgendeine E-Mail zu schicken und sagt, sei doch mal ein wenig neugierig, Thomas, löscht doch nicht immer gleich alles. Vielleicht ist da wirklich mal wirklich ein Gewinn dabei. Weißt du, was ich dann sage? Ich habe schon gewonnen. Ich habe alles in Christus. Ich brauche keinen Gewinn dieser Welt. Ich brauche keinen Lottogewinn. Ich brauche keinen Menschen, der mir irgendwas schenkt. Ich brauche Christus und nur Christus alleine. Das ist mein Gewinn. Amen. Und wenn mir jemand was schenkt, wo ich weiß, das ist von Christus, Halleluja, lehne ich nicht ab. Aber ich brauche nicht diese Welt, um mich glücklich zu machen. Was mich wirklich glücklich macht, ist Christus. Amen. Die Frage ist, für was entscheiden wir uns? Wollen wir in dieser Welt noch glücklich sein? Das wahre Glück in dieser Welt kommt nur von Christus und Christus alleine. Ich habe es nicht erfunden, ich habe es nur gelernt. Ich habe überall mein Glück gesucht, in der ganzen Welt. Aber ich habe es nirgends gefunden, außer bei Christus. Amen. Die Woche habe ich wieder gespürt, wie wichtig es ist, geh in dein Kämmerlein. Dein Kämmerlein. Das ist dein intimer Ort mit Gott. Ob du den hast oder nicht, ich weiß es nicht. Wenn du keinen hast, such dir einen, bau dir einen. Nimm dein Schlafzimmer, mach die Türe zu, zieh den Stecker am Telefon, schalt dein Handy aus, mach die Klingel an der Türe aus, weil der Teufel wird dir Leute schicken. Sobald du ins Gebet gehst, sobald du in die Intimität mit Gott gehst, in dein Kämmerlein, kriegst du eine WhatsApp-Ding, noch eine WhatsApp-Ding, dann ruft jemand an, Ding, dann klingelt der Nachbar, können Sie das Paket für den Nachbar annehmen und du bist raus aus der Intimität. Schalt alles ab, such das Kämmerlein. Und 5 Minuten im Kämmerlein ist besser wie 2 Stunden durch die Bude und rumschreien und den Teufel binden. Oh, ich spür die Salbung hier. Ich hoffe, du auch. Es ist eine switchende Atmosphäre. Manchmal muss man Autorität nehmen. Mir hat schon wieder jemand gesagt, Thomas, ich habe gesehen, wie die Satanisten gegen dich Buckidibu machen. Der Teufel ist richtig stinkig und Jesus ist richtig happy. Halleluja. Amen. Ich schaue auf Jesus, nicht auf den Teufel. Der Teufel macht seinen Job gut, der ist durch und durch böse. Das haben wir gelernt. Gott macht seinen Job auch gut, der ist durch und durch gut. Die Frage ist, für was entscheiden wir uns? Amen. Wenn irgendwas Schlimmes passiert in deinem Leben, lass keine Angst und Furcht und Traurigkeit zu und keine Bitterkeit, Leute. Sag danke, Jesus, du bist immer noch der Herr darüber. Du bist immer noch der Herr in meinem Leben. Amen. Und ihr werdet merken, ihr brecht durch im Glauben. Ich merke so, wie der Herr kämpft um unseren Glauben. Ich merke bei mir, wie manchmal Situationen sind, wo ich denke, x-mäßig, ich habe ja gar keinen Glauben. Meine Emotionen sind im Keller, mein Denken ist im Keller. Ich habe keine Lust zu beten, ich denke so, ich habe keinen Glauben. Ich fühle mich wie ein Schluck Wasser und denke, Mann, ich predige über den Glauben und spüre selber nichts. Und dann kommt der Heilige Geist in mir hoch, wie so eine Silvesterrakete. Und ich merke so, ich habe wieder gedacht ohne den Herrn. Ich gehe von mir aus, aber nicht vom Herrn. Er wird mich nie verlassen noch versäumen. Er bleibt in mir bis alle Tage Ende. Ja, er ist da. In jeder Situation ist er da. Und ich spüre manchmal so den Vater. Ich bete immer und sage, Papa, wend alles Böse aus meinem Leben ab. Lass mich smooth da durchkleiden, eingecremt in Vaseline. Lass mich durch das Leben flutschen und kein Ärger, niemand, der stresst. Manchmal habe ich so Zeiten und dann bin ich happy. Und dann denke ich wieder so, boah, ist mein Leben langweilig. Ja. Und dann passiert wieder was und sofort kommt diese Gedankenbombardements, die sagen, oh, warum lässt Gott es zu? Und ich merke so, wie der Teufel nach meinem Herz greifen will. Kennt ihr das Spiel? Anstatt zu sagen, Halleluja, wir fahren mal wieder Achterbahn. Haben wir das letzte Woche gelernt? ganz hoch und du denkst, ja, ich bin auf dem Höhepunkt meines Lebens. Und dann macht das Ding, wumm, volle Kanne runter. Und du denkst, boah, ich schlag gleich unten auf, ist alles zu Ende. Und dann zieht sich das Ding wieder hoch. Und bevor du realisierst, was hier abgeht und dein Magen schon ganz schlecht wird, steht das Ding wieder mit einer Vollbremsung und die nächsten Vollidioten stehen schon wieder an der Schlange. Los, raus, ich will auch mal. Viel Spaß. Und der Mensch nennt das Spaß. Aber wenn du auf Jesus schaust, ist es wirklich Spaß. Weil du weißt, es kann dir nichts Schlimmes passieren. Nimm doch nur mal die letzten 10 Jahre, wenn du schon 10 Jahre gläubig bist, oder nimm das letzte Jahr. Was war alles? Was haben wir alles gedacht, was passiert? Wir haben gedacht, wir verlieren unseren Job, wir verlieren unsere Rente, wir verlieren alles. Und seid ihr gestorben? Habt ihr Corona bekommen? Wenn ja, seid ihr gestorben? Nein. Amen. Ist Gott größer als all das? Amen. Gott ist größer als all das. Wisst ihr, und das soll unseren Glauben bauen. Es soll uns an den Punkt bringen. Und ich spüre manchmal so das Herz des Vaters, wie er sagt, Jesus, komm, wir machen was beim Thomas. Wir machen wieder eine Herausforderung. Und ich wünsche mir so sehr, dass der Kerl diesmal stehen bleibt und sagt, ich glaube dem Vater, er ist treu. Glaubst du, dass das sein Herz bewegt? Und dass sein Herz sich freut, wenn ich sage, ich vertraue dem Vater, nichts passiert mir. Kein Unheil wird sich meinem Hause nahen. Amen. Aber wenn ich schon wieder gleich bockig und zornig werde, warum lässt du das zu? Und ich diene dir, ich bin Pastor, und alles wieder schwierig. Wie ein bockiges, trotziges Kind. Wer von euch Eltern möchte ein bockiges, trotziges Kind? Was bei jeder Kleinen mit dem um 12 Uhr Mama nicht fertig ist mit dem Essen. Ich verhungere, ich falle schon vom Fleisch. Mensch, um 12 will ich essen. Da wird die Mama sagen, jetzt warte noch 2 Minuten, ich bin gleich fertig. Nein, ich will jetzt essen. Oh, so ein Quälgeist. Meint ihr, Papa im Himmel geht's manchmal anders? Wenn wir so anstrengend sind und bockig und immer gleich den Weltuntergang heraufbeschwören und jetzt ist das Ende da. Ich glaube ja, dass der Vater will, dass wir stehen bleiben und sagen, passiert gar nichts. Gott ist größer. Amen. Gott ist größer. Leute, ich habe gestern wieder Zeugnisse gehört von einem Mann Gottes. Wir müssen so aufpassen in der Zeit, in der wir leben. Es wird immer mehr die Bibel verfälscht und abgedreht. Es gibt Predigen, da wird's dir schlecht, die sind aus der Hölle geboren. Ich habe gehört von Predigen, wo Sachen gepredigt werden, die so überhaupt nicht in der Bibel stehen. Da wird's dir schlecht, wo Gott verdreht wird. Ihr wisst ja, dass eine neue Bibel geschrieben ist, eine gendergerechte Bibel, da steht nicht mehr der Vater, da steht Es. Gott ist nicht Es, er ist Abba, lieber Vater, nicht Abba, liebes Es. Da steht auch nicht mehr Sohn drin, da steht Es drin, Es 1 und Es 2. Ich bin nicht Es, ich bin der Sohn des Allerhöchsten. Amen. Oh, vorhin haben wir gesungen, vorhin haben wir gehört in den Zeugnissen, dass wir Söhne sind, auch die Töchter und so weiter, dass wir zur Braut gehören. Oh, Halleluja. Geht's uns gut, oder? Ihr seid von unten her. Ich bin von oben her. Wisst ihr, was Jesus hier sagt? Ich denke himmlisch und ihr denkt höllisch. Das meiste, was in dieser Welt ist, ich sag mal das meiste, ich hätte auch sagen können alles. Das wäre aber nicht ganz korrekt, aber ziemlich hoher Prozentsatz. Ist aus der Hölle geboren. Ja oder nein? Die Arbeitswelt. Sport. Hollywood. Filme. Filme schauen. Wisst ihr, dass jeder Schauspieler über jedes Wort, was er gesprochen hat, ob das ein Film war oder nicht, interessiert Gott nicht. Steht nicht in der Bibel. Steht, jeder Mensch muss über jedes Wort, was er geredet hat, Rechenschaft geben. Glaubt ihr, dass Hollywood und Filme, dass die von Gott sind, sind aus der Hölle geboren. Sport ist aus der Hölle geboren. Es war mal Anbetung der Götter ursprünglich. Das ganze System, das Schulsystem, du lernst ja nichts fürs Leben. Du lernst nur Dinge, die du nie wieder brauchst. Die Kinder lernen in der Schule nicht, etwas auszudiskutieren. Sie lernen in der Schule nicht, ihre Gefühle zu zeigen. Ganz im Gegenteil, da ist Mobbing an der Tagesordnung. Die Lehrer sind nicht da, um die Kinder zu fördern in dem, was sie können. Nein, sie müssen in die Schublade passen. Und die einen kommen mit und die anderen nicht. Die hinten runterfallen, ist der Abfall dieser Welt. Unser Schulsystem ist sowieso, das stammt aus dem Kaiserreich. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Unser ganzes Schulsystem ist aus dem Kaiserreich. Die alten Schulgebäude sind aufgebaut wie ein Kasernengebäude. Und das wollte man auch so. Der Kaiser wollte Untertanen, die kämpfen können, lesen und schreiben und die Schnauze halten. Und auf dem Schlachtfeld sterben für den Krieg. In Amerika ist es dasselbe, wisst ihr das? Ein deutscher Oberst, ein preußischer Oberst ist nach Amerika, hat dort die, unter Washington die Armee aufgebaut. Leute, wenn man so Sachen anschaut, lernt man, wer dahinter steht. Es ist nicht Gott. Es ist der Teufel und sein Programm. Und Jesus sagt hier, ihr seid von unten, ich bin von oben. Jetzt können die sagen, nö, das glauben wir nicht, das nehmen wir nicht an. Oh, ist der frech, der beleidigt uns. Hast du verloren. Du kannst aber sagen, Jesus, wenn das stimmt und du der Sohn Gottes bist, hilf mir, hol mich raus. Und dann wirst du Früchte haben in deinem Leben. Ich bin nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Die Frage ist jetzt, wenn Jesus nicht von dieser Welt ist, sind wir dann auch nicht von dieser Welt? Ja, wir sind auch nicht von dieser Welt. Wir waren mal in der Welt. Die Bibel sagt, eben diese Leiden ergehen an eure Brüder, wie ihr auch früher wart. Die Mächte der Finsternis, die die Menschen knechten und quälen und ihnen Leistung abverlangen. Sagen, du musst in der Arbeit leisten, in der Schule, im Kindergarten. Geht ja schon ganz früh los. Werden die Menschen auf Leistung getrimmt. Es geht nicht darum, wie du dich fühlst oder wie es dir geht. Es ist in einer Leistungsgesellschaft völlig wurscht. Und es ist egal, ob das im Kommunismus ist oder im Kapitalismus. Wer weiß noch, wo die Ismus herkommen? Alle aus der Hölle. Ob Kapitalismus oder Kommunismus. Beides ist in der Hölle geboren. Es sind alles Systeme, die Gott ausschließen und sagen, wir brauchen Gott nicht. Braucht der Kapitalismus Gott? Nein. Braucht ihn der Kommunismus? Nein. Jesus sagt, ich bin nicht von dieser Welt. Wenn wir das heute Morgen verstanden haben, dann begreifen wir vielleicht, was des Heiligen Geistes Plan ist mit den restlichen Jahren, die dir noch bleiben. Könnte es sein, dass der ein Ziel hat? Könnte es sein, dass Jesus mit dir ein Ziel hat? Könnte es sein, wenn es noch 10 Jahre geht, rein rechnerisch für uns, für den Kopf, dass du in 10 Jahren an einem bestimmten Punkt bist, wo Gott dich haben will? Ist das rein theoretisch möglich? Ja. Könnte es sein, dass Gott sagt, du darfst nicht so bleiben, wie du bist. Wenn du einen Hunger hast, darfst du nicht so bleiben, wie du bist. Wenn du keinen Hunger hast, dann bleib so, wie du bist. Gott zwingt niemanden zu seinem Glück. Aber wenn du einen Hunger in dir hast, sagst, ich möchte mehr, dann möchte Gott mit dir durch Veränderungsprozesse durch. Ich glaube, du bist heute schneller im Lieben und Vergeben wie vor einem Jahr. Das glaube ich. Ich glaube, dass du heute mehr in einer Ruhe bist wie vor einem Jahr. Dass du gelassener bist, weil du weißt, davon stirbt man nicht. Weil dein Glaube in deinem Herzen schon eine viel größere Zuversicht hat wie vor einem Jahr. Und merkt ihr, dass manche das wollen und andere nicht? Manche wollen das, die bleiben und andere sagen, oh, das ist mir alles zu kompliziert, der predigt jeden Sonntag so schwierig. Ich kann keinen Sonntag hier reinsitzen und genießen, immer kriege ich einen dritten Hintern. Und immer hält er mir einen Spiegel vor. Ja, ein guter Arzt sagt dir, was dein Problem ist. Ein schlechter Arzt sagt dir, ach Herr Bauer, so jeden Tag 2 Flaschen Whisky ist nicht schlimm, ihre Leber hält es aus. Das zwickt mal kurz, dann trinken sie ein bisschen Wasser dazu und dann passt das schon. Oder Eiswürfel ist auch gut, dann ist es on the rocks. Das schmeckt noch besser. Ach, sie essen immer noch bei McDonald's. Ja, klar kriegt man da ein bisschen Magenprobleme, ein bisschen Darmprobleme. Aber dann nehmen sie ein paar Abführtabletten, dann passt das wieder. Dann ist die Verstopfung weg. Wäre das ein guter Arzt? Der wird dir genau das sagen, was du hören willst. Ja, oh, übrigens, ich habe hier noch in der Zeit ein Gutscheinheft von McDonald's. Wollen Sie das haben? Ja, gerne, danke, super. Das wäre ja kein guter Arzt. Das wäre ein Arzt, der dich noch kranker macht. Aber ein Arzt, der dir die Wahrheit sagt, der ist herausfordernd. Der sagt, fressen Sie nicht mehr bei McDonald's. Das Zeug ist Dreck, ist Müll. Wenn so ein Patty, was Sie auf einen Ameisenhaufen geworfen haben, nach 14 Tagen da noch unberührt liegt, dann musst du dich fragen, warum die Ameisen so schlau sind. Weil die sagen, so einen Dreck fressen wir nicht. Und wenn Ameisen angebliches Fleisch nicht fressen, dann musst du dich fragen, was da liegt. Die Wahrheit ist so einfach. Braucht man nicht kompliziert machen. Leben wir manchmal wie so im Wasserglas, in so einem Goldfischglas? Ich glaube schon. Aber ich glaube, unsere Bestimmung ist nicht in diesem Goldfischglas zu bleiben, sondern wir kommen in das himmlische Meer. Sinnbildlich. Wenn der Tag kommt, schüttet uns Gott in dieses himmlische Meer hinein und wir merken, wow, jetzt sind wir endlich frei. Jetzt sind wir nicht mehr begrenzt. Jetzt sind wir da in diesem Element, wo wir sein sollen, weil es unsere Bestimmung ist. Johannes 18, Vers 36. Jesus geht mehrfach darauf ein, Paulus auch. Wir wollen uns das heute mal alles anschauen. Nicht alles, aber so die, die ich rausgesucht habe. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Amen. Mann, bin ich froh, dass Jesus sein Reich nicht von dieser Welt ist. Wenn Jesus hierher kommen würde und würde alles irgendwie versuchen zu reparieren, dann wäre das niedlich, aber es wäre nicht gut. Es wäre nicht perfekt. Es wäre nicht das Beste. Es wäre nur gut, aber es wäre nicht das Beste. Gott hat für uns das Beste, eine neue Erde. Auf dieser neuen Erde wird noch nie ist da ein Blutstropfen geflossen. Unsere Erde ist gedrängt vom Blut, jeden Tag. Es gab noch nie eine Zeit, wo nicht ein Krieg war. Irgendwo ist immer Krieg, Blutvergießen, Morden, Brandschatzen, Umbringen, Töten ist jeden Tag auf der Erde, irgendwo seit Adam. Und diese Erde ist durchdrängt mit dem Blut der Menschen. Und die Bibel sagt, dieses Blut schreit zum Vater um Gerechtigkeit. Diese Erde ist verflucht. Diese Erde ist böse. Diese Erde ist durchdrungen von den Mächten der Finsternis. Aber die neue Erde wird komplett frei sein von all diesen Kräften und Mächten. Halleluja, freue ich mich darauf. Amen, da wird es kein Unkraut mehr geben. Da wird es keine Stechmücken geben. Da wird es keine Parasiten geben. All das Zeugs, was uns hier nervt und ärgert und die Zeckenwarnung jetzt schon wieder überall, geh nicht mehr in den Wald, wie der Teufel es liebt. Der Wald ist Erholung für unsere Seele. Schnapp dir mal, wenn es dir nicht gut geht, deine Frau, dein Mann oder deine Kinder und lauf mal eine Stunde durch den Wald. Leute, das tut gut. Ihr kommt runter. Wir denken heute, wir leben in einer Moderne und uns geht's so gut. Ich glaube, den Leuten vor 200 Jahren ging's besser wie uns. Die haben im Frühling gesät, im Sommer gepflegt und im Herbst geerntet. Und im Winter hatten sie Ruhe. Diese Leute saßen den ganzen Winter vom Lagerfeuer und haben drüber nachgesinnt, über den Sinn des Lebens, über Gott, über das Wort Gottes. Manche haben angefangen zu schnitzen. Da kamen die ganzen Schnitzereien raus. In den Bergwelten, ja. Da war kein Radio an, kein Fernsehen, kein Handy. Die haben nichts mitgekriegt. Habt ihr mal euch Gedanken gemacht, was in unseren Nachrichten kommt? Irgendwo eine Überschwemmung in Indien. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist so wie in China ein Zack-Kreis umfällt. Das ist mir wurscht. Aber wir werden täglich bombardiert mit negativen Nachrichten. Gibt's in Deutschland keine mehr? Kommen sie vom Rest der Welt. Was glaubst du, was das zum Ziel hat? Dass du denkst, es wird ja alles immer schlimmer. Das ist ja furchtbar in dieser Welt. Wo ist denn da Gott? Warum lässt Gott das alles zu? Kennt ihr das Spiel? Kommt euch das bekannt vor? Guckt den Mist nicht mehr an. Schlag die Bibel auf. Wenn du mehr Nachrichten am Tag guckst, wie die Bibel liest, dann wundert dich nicht, wenn es dir nicht gut geht. Weil die Nachrichten sind nichts anderes wie die Nachrichten aus der Hölle. Wenn ich Millionär wäre und richtig viel Kohle hätte, würde ich einen Fernsehsender machen. Aber du kriegst an Deutschland keine Lizenzen. Kommst nicht dran, wenn du nicht machst, was sie wollen. Aber wenn es möglich wäre, theoretisch, würde ich nur gute Nachrichten bringen. Von Überwachungskameras, wo jemand anhält und eine Oma will über die Schnellstraße, keiner hält an. Gibt's auf YouTube. Musst du aber suchen. Motorradfahrer hält an, stellt sein Motorrad quer, alle Autos halten an, er hilft der Oma über die Straße und dann fahren alle weiter. Das sind gute Nachrichten, die bauen auf, die tun gut. Aber sowas wird nicht gezeigt, weil dann wird's dir ja gut gehen. Jemand, dem es gut geht, den kann man nicht gut manipulieren. Leuten, denen schlecht geht, die kann man manipulieren. Denen kann man alles verkaufen, wie es besser wird. Wenn es einem gut geht, wie will ich dem sagen, wie es ihm besser geht? Das sagt, mir geht's doch gut, was willst du von mir? Warum will Gott, dass es dir gut geht? Damit der Teufel dich nicht mehr reinlegen kann. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen. Seht ihr das? Aber sein Reich ist nicht von dieser Welt. 1. Korinther 2, Vers 6. Von Weisheit reden wir unter den Vollkommenen. Von Weisheit reden wir unter den Vollkommenen. Bist du vollkommen? In Christus Jesus, ja. Du bist aus Gottes Sicht wiederhergestellt. Aber nicht eine Weisheit dieser Welt, nicht eine Weisheit dieser Welt. Wer weiß noch, was die Weisheit dieser Welt ist? Lerne, 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 mach Abitur, studiere und dann geh irgendwo hin, wo du viel Geld verdienst. Ja oder nein? Komm. Bewerb dich bei Siemens, bei BMW, bei Bosch, bei Daimler, bei Porsche und was es alles gibt. Und wenn du da eine Stelle bekommst, dann ist dein Leben toll. Ist es dann toll? Das ist ein großes Fragezeichen. Aber das ist, was die Welt dir sagt. Oder trainiere in deinem Sport, wo du gut bist, gewinne die Goldmedaille. Reaching for the medal. Kennt ihr das Lied noch? 84, Los Angeles. Streck dich aus nach der Medaille. Oh, dann hast du ein Stück Blech in deinem Wohnzimmer hängen und vielleicht ist dein Körper kaputt von den ganzen Dopingmitteln. Ist das Fantasie oder ist das Realität? Schau sie dir an. Es ist nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt oder den Herrschern. Die, die herrschen in dieser Welt, sind ganz, ganz selten eingesetzt von Gott. Und die, die Gott nachfolgen, wollen diese Welt herrschen, haben die ganze Welt gegen sich. Ging es bei Jesus so ab? War die ganze Welt gegen Jesus? Alle waren gegen Jesus. Selbst die Jünger. Jesus lehrte die Jünger 3 Jahre Tag und Nacht. Sie haben jedes erdenkliche Wunder erlebt, es gab. Tode auferweckt. Lazarus, erinnert ihr euch? Leprakranke, wo die Hände, die Finger wieder nachwuchsen, wo die Ohren wieder kamen, die Lippen, die weggefault waren. Alles ist nachgewachsen vor ihren Augen. Jesus hat Brot vermehrt. Er hat die Fische vermehrt. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Ja, er hat jedes erdenkliche Wunder gemacht, das nur geht. Zum Schluss haut Petrus so eine Wache das Ohr ab. Jesus nimmt das Ohr, fasst daran und das Ohr ist wieder dort. Es ist, wie wenn nichts gewesen wäre. Sie haben Wunder über Wunder gesehen und es dauerte nur 3 Tage, um zu sagen, war dieser wirklich der Messias? Seht ihr, wie der Teufel arbeitet? Jesus arbeitet 3 Jahre an ihrem Herzen und der Teufel braucht nur 3 Tage, um 3 Jahre zu zerstören. Geht es uns manchmal auch so? Dass wir hier jahrelang Predigten hören und es braucht nur in 3 Tagen einen Angriff von der Hölle und für dich fällt die ganze Welt auseinander. Das bleibt Gott sei Dank nicht so, weil die Gnade da ist. Aber ist es manchmal so? Ja, es ist so. Warum? Weil wir Zweifel in unserem Herzen zulassen. Jesus hat die ganze Zeit gesagt, ich muss gekreuzigt werden, am 3. Tage stehe ich auf. Jetzt ist er tot. Der hat sogar gesagt, was passiert. Sie glaubten es aber nicht. Sagt uns Jesus manchmal auch, was passiert? Glauben wir alles? Nein. Aber wir dürfen uns verändern und sagen, ich möchte ab jetzt alles glauben. Und alles, was in einem Leben passiert, hat einen Sinn und Zweck und ein Ziel, das ich euch dann ganz am Schluss dieser Predigt zeigen werde. Die Spannung steigt. Die Geigen spielen schon. Die Hand geht langsam an den Türgriff und dann werden die Geigen immer schneller. Und dann geht der Griff runter. Und dann sitzt du vorm Fernseher beim Horrorfilm. Und dann kommt eine Frau ums Eck und lässt was fallen. Schatz! Und dann geht die Tür langsam auf. Und dann ist da die Katze. Und du denkst so, boah, ganze Stress für nichts. Und dann kommt wirklich das Monster um die Ecke. Das sind so die Spannungssachen. Das liebt der Teufel. Uns reinzulegen, uns irgendeine Spannung zu geben, die völlig unnötig ist. Gott redet von einer Weisheit, die von oben kommt. Vom Himmel. Nicht eine irdische Weisheit. Es ist auch keine Weisheit dieser Welt. Die Welt sagt dir, du gehst zum Arzt, kriegst Krebsdiagnose. Wenn du eine Krebsdiagnose bekommst, ist die echt, ja oder nein? Ja, die ist echt. Die ist echt. Der Arzt, der hat es nicht erfunden. Der sitzt nicht da und hat 9 Zettel und 4 davon sind Krebs und 5 keine. Und dann sagt er, so jetzt ziehen wir mal, der Nächste, der reinkommt, hat Krebs. Macht es ein Arzt so? Nein, also ist die Diagnose was? Echt. Die Frage ist sie legal oder illegal? Und wenn schwarze Flecken auf deinem Röntgenbild sind, die kann der Teufel auch tricksen. Ist auch die Frage. Aber erstmal ist es real, was der Arzt sagt. Und jetzt entscheidet sich, ob du sagst, ich habe keinen Krebs. Was sie feststellen, ist mir wurscht. Mein Arzt ist Jesus. Und in meiner Bibel steht, durch seine Striemen bin ich heil geworden. Mir geht es wohl an Geist, Seele und Leib. Der Herr will, dass es mir gut geht. Oder du sagst, oh, der Arzt hat gesagt. Immer wieder habe ich mit Christen zu tun, auch hier, immer wieder, auch dieses Jahr, letztes Jahr. Der Arzt hat gesagt. Und dann kommen sie zu mir und wollen Hilfe. Am liebsten würde ich sagen, da geh doch zu deinem Arzt. Wenn du mir erzählst, was dein Arzt sagt, was willst du jetzt von mir hören? Dass dein Arzt lügt oder dass der doof ist oder was? Was willst du von mir hören? Die wissen die Antwort. Sie wollen mit mir diskutieren. Wer hat die besseren Argumente? Weißt du, dass Jesus mit niemand diskutiert und argumentiert hat? Er gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist eine Glaubensentscheidung. Ich werfe meine Zeit nicht mehr weg mit Leuten, die gerne krank sind. Genieß deine Krankheit. Ich habe da nichts dagegen. Mir ist das egal. Heute Morgen habe ich wieder eine WhatsApp gekriegt von jemandem, der nicht mehr kommt. Er hat gesagt, du, ob du kommst oder nicht, das ist mir egal. Ist mir nicht egal, aber mir ist egal. Versteht ihr, was ich meine? Mir schadest du nicht. Du schadest dir selber, wenn du das Wort nicht mehr hast. Mir schadest du nicht. Die denken immer, sie kommen für mich. Du kommst, weil du das Wort liebst und weil du Veränderung willst. Und weil du sagst, hier ist ein Ort, wo die Veränderung anfängt. Das heißt nicht, du kommst heute Morgen, ist alles gut. Das ist nie die Botschaft gewesen. Der Weg ist das Ziel. Leute, ich bin für euch. Und wenn es 5 Jahre dauert, dauert es 5 Jahre. Mir ist es egal, ob das 5 Jahre dauert. Solange ich sehe, dass du willst, dann gehen wir den Weg miteinander gemeinsam. Amen. Wir machen uns keinen Druck. Wir schauen auf Jesus. Gott ist gut. Gott hat alle Zeit der Welt. Halleluja, ich liebe den Herrn. Du auch? 1. Korinther 2, Vers 8. Die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, diese Weisheit, die Christus, diese Weisheit von oben, hat keiner. Wie viele der Herrscher dieser Welt haben es erkannt? Keiner. Ist es bis heute so? Ja. Wenn euch irgendeiner erzählt, oh, mein Präsident, mein Kanzler, mein Premierminister, der ist gläubig, vergiss es. Die Regel ist es nicht. Gibt vielleicht Ausnahmen, aber die Regel ist es nicht. Keiner von den Herrschern dieser Welt. Denn die bekommen Vollmacht nicht von Jesus, sondern von dem Teufel. Was haben wir vorhin gelernt? Jesus, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Dann kann Jesus auch hier keine Reiche vergeben. Keine Herrschaft. Keine Macht. Soweit verstanden. Denn wenn sie ihn erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sie reden gern von Gott, aber sie kennen ihn nicht. Sie wollen ihn auch nicht kennen. Ich lese in keiner einzigen Biografie aller Herrscher der letzten 2000 Jahre, seit dem Kreuz, dass einer auf die Knie ging und vor Gott Buße tat. Lese ich in keiner Biografie. Und vor allem, jetzt pass auf, jetzt kommt der Schlüssel. An den Früchten sollst du sie erkennen. An den Früchten sollst du sie erkennen. Die können sagen, oh, ich habe Buße getan, oh, ich habe gekniet vor dem Herrn. Die beten alle, dass sie die Schlacht gewinnen, dass sie den Krieg gewinnen. Sie bitten um Gottes Segen, den Krieg zu gewinnen, aber nicht den Krieg zu verhindern. Ist interessant, oder? Jesus hat sich noch nie in einem Krieg oder in einem Streit auf eine Seite gestellt. Das wird er auch nie tun. Wenn du betest, Herr, schaff mir Recht gegen die blöde Schwester, vergiss es. Er bleibt immer, wo er immer war, am Kreuz. Und beide Parteien dürfen zum Kreuz kommen und Buße tun und einander vergeben. Das ist der Kern. Aber Jesus wird sich nie auf eine Seite stellen und sagen, ich bin für dich und gegen dich. Macht er nicht. Amen. Weil alle Menschen sind Lügner und nur Gott ist gerecht. Und bei ihm ist Gerechtigkeit für beide Parteien. Immer eine Partei, die Recht bekommt in dieser Welt, geht nur über das Unrecht an die andere Partei. In dieser Welt kann nur einer gewinnen, wenn einer verliert. Du kannst in dieser Welt nur gewinnen, kannst du nur ein Gewinner sein, wenn ein anderer verliert. Das ist das Krasse dieser Welt. Ist Jesus so? Sagt er, oh, in der Ehe von Thomas und Barbara, ich stelle mich auf die Seite von Thomas. Und die Bärbel hat sich unterzuordnen und die Schnauze zu halten. Oh, da werden wir mal ordentlich. Macht Gott es? Nein. Er sagt, liebet eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie liebt Christus die Gemeinde? Er hat sein Leben gelassen, dass die Gemeinde erlöst ist. Was ich tun darf als Mann, ist mein Leben lassen für Bärbel. Sagt Gott zu mir, lass dein Leben für deine Frau. Aber Herr, ich will mein Recht. Krass, oder? Und umgekehrt dasselbe. Wenn sie ihn erkannt hätten, hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Da kommen wir nachher nochmal zurück. 2. Korinther 4, Vers 4. Und jetzt kommt wieder eine bemerkenswerte Stelle. Haben wir auch schon ein paar Mal angeschaut. Wir schauen sie uns heute wieder an. Und da heißt es, den Ungläubigen, seht ihr, dass da nicht Heiden steht? Da steht Ungläubige. Leute, alles in der Bibel hat einen tieferen Sinn. Gott ist nicht gegen die Heiden. Er ist nicht gegen die Verlorenen. Sie sind nicht seine Feinde, es sind seine Freunde, weil er für sie starb. Jesus hat gesagt, keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus steht da und sagt, ich will euer Freund sein. Sie schlagen das aus. Sie sagen, wir wollen nicht dein Freund sein, weil deine Wege sind nicht unsere Wege. Versteht ihr das? Den Ungläubigen, denen, und jetzt kommt es, denen der Gott dieser Welt, wer ist der Gott dieser Welt? Satan, der Teufel, die alte Schlange, der Drache, nenn ihn wie du willst, denen hat der Gott dieser Welt die Sinne verblendet. Die Sinne. Sie sind sehr sinnlich. Sie sinnen nach den Dingen dieser Welt. Reichtum, Macht, Anerkennung, Sex, Drogen, Geld, Positionen, Einfluss und so weiter. Er hat ihnen die Sinne verblendet, dass sie nicht mehr sehen können, das helle Licht des Evangeliums. Der Teufel ist ein Verblender. Früher hat man Feinde geblendet mit dem Schwert. Kennt ihr das? Gefangene? Das Schwert glühend gemacht und dann an die Augen gehalten. Und durch das Glühen der Augen wurden die Augen wurden verbrannt. Man nannte das Verblendung. Sie wurden geblendet. Glauben Dr. Chivago, sieht man es auch im Film, wenn ich noch recht weiß. Da wird dann der blendet, bestochen, damit er nicht so nah hingeht, dass der irgendwann wieder sehen kann. Aber das ist eine andere Geschichte. So, das helle Licht von was? Vom Evangelium, von der Herrlichkeit Christi, welches das Ebenbild Gottes. Der Teufel in dieser Welt setzt alles dran, die Menschen zu verblenden. Germany's Next Topmodel. Ich gucke mir diesen Schwachsinn nicht an, aber manchmal beim Rumzappen bleibe ich mal so eine Minute drin oder zwei, weil da lernt man mehr, wie was man lernen will. Ich sage zu Bärbel immer, guck sie dir an, sie wollen alle berühmt werden, sie wollen alle ein Model werden. Sie verlieren alle ihre Unschuld. Die müssen alle mit diesen Typen, die dahinter sind, schlafen. Man sieht es den Mädchen an. Schau dir die Sendung mit offenen Augen an, du siehst genau, wann es passiert ist. Das merkst du ihnen an, die sind nicht mehr dieselben. Die haben im wahrsten Sinne des Wortes ihre Unschuld verloren. Und bei der ersten, zweiten, dritten Sendung, wenn neue Mädels sind, müssen sie oben ohne laufen. Sofort wird Nacktheit gefordert. Dieser Preis, es ist so sinnbildlich dafür, und von denen wird sowieso kein einziges ein Supermodel. Dazu müssen wir erstmal ein Model sein, bevor man ein Supermodel wird. Das ist wie bei Deutschland sucht den Superstar. Erstmal müssen wir ein Star sein, bevor man ein Superstar wird. Aber das ist eine andere Geschichte, habt ihr ja schon gelernt. Aber ihr seht, wie der Teufel mit Begriffen umherwirft und die Leute ködert und ihnen sagt, wenn du das tust, was ich will, wenn du jede Form von Selbstrespekt und Selbstachtung aufgibst, wirst du berühmt in dieser Welt. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Sendung über berühmte Schauspieler aus Hollywood. Euch wird schlecht, wie viele davon in pädophilen Kreisen waren, von klein auf, Teenie-Stars. Ihr wisst ja, Disney ist ja ein Pädophiler, 3x666 im Disney-Logo. Wie viele davon missbraucht wurden. Jede Disney-Zeichnung fängt an mit einem Penis. Und dann wird aus dem Penis eine Figur. Das könnt ihr alles googeln, ist alles auf YouTube. Ich meine, es verschwindet immer mehr, aber man kann es immer noch finden. Und wie viel davon Selbstmord begangen haben. Wenn ihr glaubt, dass manche Schauspieler mit 25 Selbstmord begehen, dann kann ich euch einige Namen nennen, die gesagt haben, wir gehen jetzt an die Öffentlichkeit. Michael Jackson hat gesagt, 14 Tage bevor er eine Überdosis hatte an Medikamenten, ich werde euch die ganze Wahrheit über Hollywood sagen und über die Musikindustrie. Schwupp, weg war er. Diese Liste ist endlos lang. Ihr würdet entsetzt sein, wie viele davon. Du kannst den Teufel nicht bloßstellen. Er wird dein Leben nehmen, bevor du an die Öffentlichkeit kannst. Ja? Leute, das ist heftig. Und wir wollen Gott nachfolgen. Wollen wir das? Ich will weder den Geist dieser Welt, noch will ich in dieser Welt Ruhm und Anerkennung. Ich will den Geist Gottes haben und ich will bei Gott Ruhm und Anerkennung haben. Du auch? Ist es unser Ziel? Wir sind Fremdlinge, wir sind Aliens in dieser Welt. Hebräer 11, Vers 13. Hebräer 11, Vers 13. Und es war auch vielen schon vor dem Kreuz bewusst, nicht erst ab dem Kreuz. Das ist bemerkenswert. Wir haben es so leicht, dass ich manchmal denke, es kommt uns vor wie so ein billiger Glauben. Die Leute im alten Bund, die hatten einen Stress. Wir haben keinen Stress. Uns ist es fast zu einfach gemacht. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt. Was ist das Verheißene? Das Kreuz. Die neue Schöpfung, die Wiedergeburt. Haben alle vor dem Kreuz nicht erlangt. Ab wann kam die Wiedergeburt? Ab dem Kreuz. Sondern es nur von ferne gesehen. Möchtest du Urlaub machen irgendwo in den Malediven, die Palmen sehen, den Strand erleben, oder möchtest du nur von ferne das Prospekt studieren? Stell dir vor, wir machen das nachher, ich sage, oh, ich wähle zwei aus, mit denen fliege ich morgen in die Malediven. Ene, mene, mu, und raus bist du. Sei, du darfst das Prospekt anschauen und du fliegst morgen mit mir. Was denkt ihr, wer von den beiden wird happy sein und wer nicht? Was denkt ihr, was mit denen war? Sie sahen das Verheißene nur von ferne. Sie haben es von ferne geschaut. David, Salomo, Jesaja. Die meisten Verheißungen über den Messias stehen bei Jesaja. Wenn ich es noch recht weiß, glaube ich 280 Stellen, die auf den Messias deuten. Die Juden lesen ja bis heute nicht gern Jesaja in den Synagogen. Wird fast weggelassen. Warum? Weil er zu viel vom Messias spricht. Sondern es nur von ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, sie haben es begrüßt und bekannt, sie haben es selbst bekannt. Ein Bekenntnis haben die gehabt. Ein Glaubensbekenntnis, was? Dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Sie wussten auch, sie sind nicht von dieser Welt. Durch den Glauben. Und der Glauben in ihnen hat etwas bewirkt, was ihnen gezeigt hat, sie sind nur Gäste und Fremdlinge. Sie sind nicht von der Welt, sie leben aber noch in der Welt. Wir sind auch nicht von der Welt, wir leben aber noch in der Welt. Schwierig wird's, wenn wir anfangen, Dinge in dieser Welt zu lieben. Dann wird's schwierig. Schauen wir uns gleich noch an. 1. Petrus 2, Vers 11. 1. Petrus 2, Vers 11. Ihr Lieben oder liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Paulus geht darauf ein. Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind Fremde hier. Schon mal gemerkt, dass Leute mit dir anecken? Thomas, gehst du am Samstag auch mit saufen? Nee, saufen tue ich nicht mehr. Oh, komm, du Spaßbremse, ein Bier geht doch. Ihr wisst, ein Bier. Bleibt es bei einem Bier? Nein, natürlich nicht. Der Kasten muss weg. Ah, du bist aber eine Spaßbremse. Und jetzt sitzt du da mit 20 Mann am Lagerfeuer, das Lagerfeuer schön, die Musik vielleicht noch, und die sind alle besoffen nach dem fünften Bier. Und du der einzige Nüchterne. Und das macht total Spaß, sich mit so Leuten abzugeben, oder? Du merkst, das ist nicht mehr meine Welt. Du sagst beim nächsten Mal, ja, ich glaube, ich komme nimmer. Wieso war mir so schlimm? Nee, ihr wart nicht schlimm, ihr wart furchtbar. Ihr habt so viel Mist geredet und der eine hat in die Ecke gereiert und was da alles war, furchtbar. Denn das ist nicht mehr unsere Welt. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Ein Pilger hat eine Reise vor sich. Die Zeit hier auf Erden ist für uns wie eine Reise. Leute, früher habe ich gedacht, ich habe mich bekehrt. Ich muss gucken, dass ich jeden Tag überlebe. Ich war im Überlebensmodus, aber nicht in der Freude. Jeden Tag, der zu Ende war, habe ich gesagt, Gott sei Dank, wieder ein Tag weg an meiner Liste. Wie bei der Bundeswehr. Da hast du ein Maßband, wenn früher Wehrpflichtiger warst, ein Jahr lang. Und da hast du irgendwann Bergfest, das heißt, wenn die Hälfte rum ist, dann hast du jeden Tag einen Tag abgeschnitten von dem Maßband. Bis es endlich zu Ende war und du raus konntest aus dem blöden Militärdienst. Manche, die da waren, die wissen es. Und so gehen manche Christen durch ihr Leben. Noch ein Tag, noch ein Tag, noch ein Tag, Oder es geht Leuten so gut finanziell, dass sie jeden Tag genießen und überhaupt nicht mehr groß nachdenken, was über die Welt ist oder über Jesus. Natürlich, die sind auf der anderen Seite gefangen. Aber wisst ihr, dass Gott will, dass es uns gut geht? Dass wir Pilger sind, die sagen, wir wollen das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Wir gehen, mal gehen wir den Berg hoch, das ist anstrengend, mal gehen wir den Berg runter, das ist leicht. Mal sind wir im Tal, wo die Früchte wachsen, mal auf dem Gipfel, wo es kahl ist. Aber wir gehen diesen Weg. Und da heißt es, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Nicht der Teufel streitet gegen deine Seele, nicht dein Mann und deine Frau, nicht deine Kinder, nicht dein Nachbar, nicht dein Arbeitgeber. auch nicht das Wort Gottes, auch nicht der Vater, auch nicht der Heilige Geist, auch nicht Jesus. Es gibt auch keinen Engel, der gegen deine Seele streitet. Es gibt eine Sache, die gegen deine Seele streitet. Deine Seele ist Wille, Verstand, Gefühle. Was willst du? Was denkst du? Was ist deine Überzeugung? Ist dein Verstand? Und was sind deine Emotionen, deine Gefühle? Wenn das durcheinander gebracht ist, bist du kein Mensch mehr. Dann wirst du fremdgesteuert. Und hier heißt es, dass wir den fleischlichen Begierden absagen, die gegen unsere Seele streiten. Wenn du anfängst, Ruhm, Macht, Reichtum in dieser Welt mehr zu folgen als Gott, wird es deiner Seele nicht gut gehen. Ganz einfaches Prinzip. Folgst du Jesus nach von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit allem, was in dir ist, geht es dir gut. Dir kann es nicht schlecht gehen in der Gegenwart Gottes. Uns geht's nur schlecht, wenn wir abdriften, wenn wir unser Heil und unser Wohlergehen woanders suchen. Leute, nochmal, keine Verdammungsbotschaft. Es ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Schlüssel zum Erfolg in deinem Leben, den hast du in der Tasche. Den hast du selber in der Tasche. Amen. Ja. Und da heißt es, halte dich fern von diesen Dingen, dann geht's dir gut. Wir sind Pilger, wir sind auf einer Reise. So, weiter geht's. Kommen wir zum Thema Freundschaft mit der Welt. Jakobus 4, Vers 4. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Abtrünnigen oder Ehebrecher, je nach Übersetzung, wisst ihr nicht, ihr Abtrünnigen, ihr, die ihr in die falsche Richtung geht, die ihr falsche Entscheidungen getroffen habt, gegen eure Seele, nicht zum Wohl eurer Seele, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Leute, das ist eine der 10 wichtigsten Bibelstellen, ist Nummer 4 heute oder Nummer 5. Letztes Mal haben wir 4 gehabt, gell? Nee, 3, dann ist es Nummer 4. Danke, Martin. Martin, passt auf. Freundschaft mit dieser Welt ist Feindschaft gegen Gott, automatisch. Jesus hat mal gesagt, wehe euch, wenn die Menschen gut von euch reden. Ja, wir strecken uns alle aus, dass die Leute über uns lästern. Das tun wir nicht. Aber wehe, wenn die Menschen in dieser Welt dich preisen. Oh, der Thomas, das ist so ein Lieber. Oh, der Thomas, so ein toller Nachbar. Wenn man den braucht, ist er immer da. Das mag gut sein, aber es kann auch eine Falle sein, wo du in so ein Helfersyndrom kommst und meinst, du musst jedem helfen. Und dann bleibst du nämlich selber auf der Strecke. Du musst aufpassen, wem du hilfst. Und wenn du immer Leuten hilfst, die sich nicht selber helfen können, bleibst du auf der Strecke. Das ist nicht gesund, Leute. Nochmal, wenn ein Alkoholiker jeden Tag bei dir mittags um 12 klingelt und sagt, oh Thomas, ich habe so Leberschmerzen, betest du mal für mich. Kannst du machen. Das ist Beschäftigungstherapie. Kannst du ihm aber sagen, hör auf zu saufen, dann muss ich nicht mehr beten. Hör einfach auf zu saufen. Na, das will ich nicht hören. Bist du lieblos? Oh, das hat mich verletzt. Hoffentlich verletzt es dich. Weil wenn es dich verletzt hat, dann denkst du drüber nach. Wenn es dir am Hintern vorbeigeht, denkst du nicht drüber nach. Ich hoffe, ihr schlaft heute Nacht gut. Gott meint es gut mit dir. Wer der Welt Freund sein will, der wird automatisch, das ist eine Logik, wird automatisch Gottes Feind sein. Richtig. Jesus hat gesagt, ich bin nicht von dieser Welt. Und wenn du Dinge liebst in dieser Welt, natürlich tun wir das alle irgendwo. Oder wir streben danach. Der Punkt ist, ist Gott gegen Reichtum? Ist Gott gegen Wohlstand? Nein, er macht viele Menschen reich. Die Bibel ist voll von Menschen, die reich wurden, super reich. Angefangen von Abraham, wo die Nachbarn gesagt haben, komm, zieh weiter, wir ertragen deinen Wohlstand nicht mehr. Bitte geh, wir sind so neidisch, ich stehe morgens auf, dein Daimler, dein Rolls-Royce, dein Ferrari, das nervt mich. Bitte fahr weg, das Zeug. Ich sitze nur auf meinem Esel, mach Hat-Hat jeden Morgen. Oder auf meinem Kamel, oder auf meinem Dromedar. Gott ist nicht gegen Reichtum. Der Punkt ist, wenn du anfängst, den Reichtum und was damit alles möglich ist, zu lieben. Das ist der Schlüssel, wo es anfängt, dünnes Eis zu werden. Gott ist nicht gegen Reichtum. Aber wenn der Reichtum dich lebt, wenn du morgens aufstehst und dann als erstes zum Beispiel die Börsenzahlen liest und denkst, wo investiere ich heute, was verkaufe ich, was behalte ich, wenn das alles dein Denken bestimmt, dann lebt dich dein Konto und nicht mehr der Herr. Das ist das Problem. Reichtum ist gut. Stellt euch mal vor, hier würden ein paar Millionäre kommen und sich bekehren. Leute, da könnte man ein eigenes Gebäude kaufen. Wir könnten viele Dinge tun, die gut wären. Wir könnten Wohnungen haben, wo wir sagen, wenn jemand auf der Straße lebt, komm, wir haben eine Wohnung für dich, wir nehmen dich auf. Solange bis du einen Job hast und dir Miete leisten kannst. Ja, könnten wir das tun? Wir könnten so viel Gutes tun, aber wir sind begrenzt. Saudi-Arabien pumpt Milliarden nach Europa. Jeden Tag werden 7 bis 8 Moscheen gebaut in Deutschland und in ganz Europa. Neue. Für Millionen zahlt Saudi-Arabien komplett. Die Moslems haben es verstanden, wie es geht. Die wissen, wie es geht. Wir Christen nicht. Wir kämpfen gegeneinander. Sagen, die Bibel ist falsch, das ist falsch und jenes ist falsch. Die Moslems freuen sich, wenn wir solche Botschaften predigen. Die glauben selber nicht an ihr Wort. Geht zu einem Moslem und sagt, der Koran ist falsch. Du kannst ja schon mal einen Sarg bestellen. Rein weltlich gesprochen. Ihr versteht schon, wie ich es meine. Merkt ihr, was das heißt? Schau mal in dein Leben. Ich will keine Hände jetzt sehen und ich will auch keine Antworten. Für dich selber. Schau mal heute Nachmittag oder heute Abend oder jetzt in dein Leben. Wo sind noch Dinge, die du liebst? Gibt es Dinge, die du richtig liebst? Dann darfst du frei davon werden. Der Herr sagt dir, du darfst es genießen, wenn du es hast. Aber lieb es nicht mehr. Das ist der Schlüssel, dass du es nicht liebst. Und ich beweise euch das jetzt mit der nächsten Bibelstelle. 2. Timotheus 4, Vers 10. Und das ist meine letzte und dann male ich euch noch ein bisschen was auf. 2. Timotheus 4, Vers 10. Und das lesen wir mal, was Paulus hier schreibt. Denn Demas hat mich verlassen. Demas, ein Jünger von Paulus, hat ihn verlassen. Warum hat er ihn verlassen? Hier steht der Schlüssel, warum er ihn verlassen hat. Warum verlassen Christen Gott? Warum verlassen sie ein gutes Leben mit Gott? Weil, was steht hier? Und er hat diese Welt lieb gewonnen und ist nach Thessalonich gezogen. Eine Großstadt damals. Man könnte auch sagen, er ist nach New York, er ist nach L.A., er ist nach Las Vegas, er ist nach London, nach Paris oder sonst wohin. Da, wo das echte Leben stattfindet. Er hat keine Lust mehr, mit Sandalen durch die Walachei zu pilgern. Was hat er lieb gewonnen? Die Welt. Er hat angefangen, die Welt lieb zu gewinnen. Was haben wir gerade gelernt? Wenn du die Welt lieb gewinnst, wirst du automatisch was? Ein Feind Gottes. Nicht Gott hat es entschieden. Nicht Gott wird dein Feind. Nicht Gott sagt, ab jetzt bist du mein Feind. Das wird er nie sagen. Du selber machst dich zum Feind Gottes, sobald du anfängst, die Welt zu lieben. Merkt ihr das Prinzip, wie gefährlich das ist, wie dünnes Eis das ist? Du, ich höre solche Predigten nicht. Hörst du solche Predigten irgendwo? Die Leute frei machen, die eine Jetzt-Predigt ist. Gestern habe ich mit jemandem telefoniert, der regelmäßig meine Predigten hört. Und er sagt, Herr Bauer, Ihre Predigten, Woche für Woche, ist genau das, was in meinem Leben abgeht. Sie predigen nichts von vor 2 Jahren oder vor 30 Jahren. Sie predigen jede Woche genau, was in meinem Leben abgeht. Warum? Weil es frisches Brot ist vom Himmel. Weil Gott dich liebt, weil du jetzt eine Botschaft brauchst, nicht morgen. Was brauchst du für nächste Woche die Botschaft? Heute. Du brauchst heute die Botschaft, die heute dran ist. Und das ist mein Herz hier, dass ich sage, Heiliger Geist, was ist dran? Wenn wir die Welt lieb gewinnen, verlieren wir automatisch Gott. Ich sage nicht, dass du in der Ewigkeit verloren bist. Das sage ich nicht. Ich sage nicht, du verlierst deine Errettung. Aber du hast einen Stillstand im Geist, wo keine Frucht mehr wächst. Und du rückwärts gehst oder Stillstand hast. Gott will kein rückwärts gehen, er will keinen Stillstand. Er will, dass du vorwärts gehst. Haben wir was gelernt heute Morgen? Haben wir was gelernt? So, jetzt male ich euch was auf. Ich erkläre es. Für die Aufnahme, ich habe hier ein Blatt, was quer liegt, das teile ich mal in der Mitte. Und hier ganz rechts male ich mal den Thron von Jesus. So gut ich das malen kann, malen wir mal einen wunderschönen Thron hier hin. Oh, kann man den erkennen? Halleluja. Das ist gut. Teile das Blatt nochmal von oben nach unten. Wenn wir mit Jesus gehen und bereit sind, uns verändern zu lassen, uns schleifen zu lassen, unseren Edelstein, unseren Diamant schleifen zu lassen, haben wir Frucht in der Ewigkeit. Glaubt ihr das? Dass wir belohnt werden. Jesus sagt, jeder wird seine Frucht empfangen. Über das, was er getan hat für Christus, wo du dich hast verändern lassen, wo du Gutes getan hast, wo du bereit warst, anderen zu helfen, etc., etc., etc. Und dann wachsen wir. Der eine hat so ein kleines Viereckchen als Frucht, der nächste ein bisschen größeres und noch ein größeres und ein ganz großes. Und je nachdem, wie du Gott gedient hast, wie dein Leben funktioniert hat, wo du gegangen bist, ist deine Belohnung klein oder groß? Ist das logisch oder nicht? Ja, natürlich ist das logisch. Jeder wird den Lohn für das, was er tut, empfangen. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, wer von euch Vater, Mutter, Bruder, Schwester verlässt, wird im Himmel mit belohnt werden. Wer um meinetwillen leidet, wird belohnt werden, hat er das gesagt. Alles, wo du Veränderung zulässt, wirst du belohnt werden. Und ich glaube auch, dass die einen großen Lohn im Himmel haben, näher am Thron Gottes sind. Geht nicht anders. Hast du schon mal ein Jubiläum gefeiert? Dein 50., dein 30. oder irgend sowas? Oder warst du schon mal auf einer Hochzeit? Da sitzen die Unwichtigen ganz nah beim Brautpaar, gell? Und die Eltern müssen ans letzte Eck. Nee, wer sitzt denn beim Brautpaar? Die Eltern, die Geschwister und dann kommen die engsten Freunde. Dann kommen vielleicht die Arbeitskollegen und dann die Nachbarn. Die Unwichtigen, in Anführungsstriche unwichtig. Jetzt nur mal für uns zum Denken. Stimmt das? Was denkt ihr denn, wie das im Himmel sein wird? Glaubt ihr, die Unwichtigen werden bei Jesus sitzen? Wenn ich eure Gesichter sehe. Leute, ihr geht doch schon lang mit dem Herrn. Ihr zählt doch nicht zu den Unwichtigen. Ihr zählt doch zu denen, die Jesus lieben, die mit dem Herrn gehen. Wenn jetzt keine Freude in dir ist, dann frage ich mich, bei was? Du bist doch nah am Thron und nicht ferne. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der viel zu Hause gebetet hat in seinem Kämmerlein, der nie auf einer Bühne stand und nie irgendwie vor Leuten gedient, gepredigt oder geweissagt oder irgendwas hat, dass der noch näher bei Jesus ist. Das wird Jesus bestimmen, das ist gut so. Wo ich denke, meine Früchte sind toll, sagt der Herr vielleicht nein. Und dann ist es gut so, weil ich auch in der Ewigkeit akzeptiert habe, wo ich sein werde, weil alles gut ist. Wenn ich da bin, wird es gut sein bei so einem kleinen, bei einer kleinen Belohnung, oder wenn ich da bin, wird es gut sein. Ich habe Ja gesagt zu allem, was Gott für mich hat. Ich weiß eins, dass mein Vater nicht da sein wird, mein leiblicher Vater wird nicht da sein, wo ich bin. Ich werde näher beim Herrn sein, weil ich die Gnade hatte, mich mit 19 zu bekehren und mein Vater erst mit 61. Ich habe viel mehr Frucht in meinem Leben und alles nur aus Gnade. Ich bin nicht aufgestanden und gesagt, ich will mich bekehren, wo kann ich was für den Herrn tun? So war es nicht. Er hat sich für mich entschieden. Amen. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass da Defizite gibt. Dass da vielleicht die Möglichkeit besteht, dass Leute, die in den Himmel kommen, gar keine Frucht haben, sondern Minus auf dem Konto. Ja. Wenn sich ein Mann mit 100 Jahren bekehrt, als Beispiel, auf dem Sterbebett, wie viel Frucht hat er für den Herrn? Absolut keine. Null. Null. Oder ein Baby, was abgetrieben wird. Wie hat es die Chance, in der Bibel zu lesen oder irgendwas zu lernen? Null. Null. Sie kommen eigentlich mit Minus im Himmel an. Aber Gott in seiner Gnade setzt uns alle hier an diesen Punkt. Siehe, alles ist neu geworden. Sie kommen nicht mit Minus, die werden ja traurig im Himmel. Aber sie haben Defizite. Weil dieser Mann, der sich jetzt mit 100 als Beispiel bekehrt hat, kennt den Vater nicht, den Sohn nicht, den Heiligen Geist nicht. Er hat noch nie, vielleicht sogar noch nie in der Bibel gelesen oder irgendeinen Bibelspruch gehört. Der kann nicht nah beim Herrn sein. Der geht erst mal im Himmel in die Bibelschule. Leute, es gibt Bibelschulen im Himmel. Es gibt Zeugnisse von Leuten, die im Himmel waren, die sagen, Paulus lehrt immer noch im Himmel, in kleinen Gruppen, in großen Gruppen lehrt er die Leute. Was glaubst du denn, was du im Himmel machen wirst? Ich sage dir, dieser Opa, Ich mache hier mal ein O oder ein B. Opa steht für Opa, B für Baby. Was glaubst du, die im Himmel, die werden hören, wow, der Teufel hat angegriffen und uns ging so schlecht und wir haben gebetet und gekämpft. Die werden sagen, okay. Und wie war das dann, Thomas? Ja, das war der Hammer, als der Heilige Geist eingegriffen hat. Dann sagen die wieder, okay. Die können nur okay sagen, aber die werden es niemals nachvollziehen können. Weil den Teufel gibt's im Himmel nimmer. Traurigkeit, Angriffe gibt's im Himmel nimmer. Also so ein Baby kann sich nicht an, oh, das war enge Mutterleib. Oh, das gedrückt. Die Mama hatte immer Blähungen. Oh, das war schlimm. Das wird das Baby nicht erzählen. Versteht ihr? Es hat keinerlei Erfahrung, wo es mit dir austauschen kann. Es kann nur sagen, okay. Aber es wird nie diesen Erlebnisschatz und diese Gemeinschaft nachvollziehen können, die du und ich hatten in unserer Lebenszeit mit dem Heiligen Geist hier auf Erden. Wenn ihr euch jetzt nicht freut, Leute, es wartet ein Schatz im Himmel auf euch. Eine Belohnung im Himmel. Wenn wir bei einem Beispiel bleiben, werden wir Millionäre im Himmel sein. Was sagt Bärbel jeden Sonntag? Wo weder Motten noch Rost ist. Danke, Sammy. Ich muss heute wieder ein bisschen überziehen, aber nicht viel, okay? Freut ihr euch für das, was kommt. Jede Herausforderung, die kommt. Alles, was kommt, kannst du überwinden. Du bist ein Überwinder. Der in dir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Die Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus sagt, darum rühme ich mich meiner Schwachheit. Wenn du dich heute Morgen schwach fühlst, freu dich doch mal. Sag, Herr, ich bin schwach und freue mich meiner Schwachheit, damit deine Kraft in mir lebt. Amen. Ich liebe den Herrn mehr als die Welt. Das ist ein Gebet, wo du beten kannst. Herr, ich möchte nichts in der Welt mehr lieben als dich. Letztes Jahr habe ich gemerkt, meine Harley hat irgendwo einen Platz in meinem Herzen eingenommen. Und dann bin ich durch einen Prozess, habe gesagt, Herr, ich verkaufe sie. Ich habe alle Inserate, alle schon fertig gehabt. Und habe zu Bärbel gesagt, ich verkaufe sie jetzt. Ich muss sie verkaufen, die muss weg. Und dann war es kurz vor knapp, da hatte ich sie schon inseriert, da sind sie drauf rein wie die Geier. Und dann sagt Bärbel, verkauf sie nicht. Meine Frau ist weise, die hat gesagt, verkauf sie nicht. Aber ich bin durch den kompletten Verkaufsprozess, wo? Hier, in meinem Herzen. Ich habe sie komplett losgelassen, habe gesagt, ich verkauf sie. Habe gesagt, Herr, ich möchte keinen Götzen in meinem Leben. Wenn das Ding ein Götz ist, muss es weg. Es muss, es ist nicht Diskussion. Es muss. Ich liebe den Herrn mehr als die Harley. Und dann war ich irgendwann nach Monaten, es ging monatelang, war ich am Prozess. Und letztes Jahr habe ich ja nochmal 8 Kilo zugenommen. Und dann war ich so dick, dass ich nicht mehr Motorrad fahren konnte. Und letztes Jahr waren ja 3 Monate Sommer, ohne Regen. Das, die Hammerzeit, ich konnte nicht fahren. Mir war alles zu eng, die Hose, die Jacke, alles war zu eng. Ich habe gesagt, kaufe mir nicht neu. Ich habe mich auch nicht mehr wohl gefühlt. Das war ein Prozess, den Gott zugelassen hat, dass in meinem Herzen gesiebt wird. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt bin ich durch. Jetzt verkaufe ich sie erstmal nicht, aber in meinem Herzen ist sie gestorben. Leute, das sind Prozesse, die sind wichtig in unserem Leben. Und dann habe ich gespürt, wie der Herr sagt, und jetzt kannst du behalten, weil sie ist in deinem Herzen gestorben. Hab nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Und es passiert so leicht. Ja, ist das wahr? Gott sagt nicht, in der Bibel steht nicht, du darfst keine Harley fahren. Da steht auch nicht drin, du darfst kein Daimler fahren oder ein Audi oder ein BMW oder was es sonst an Luxus gibt. Rolls-Royce, Bentley, geht ja immer nach oben ohne Ende. Steht da nicht drin. Erst wenn das Ding anfängt, in deinem Herzen Raum zu nehmen. Wir gehen aus dieser Welt, wie wir gekommen sind, nackt. Wir nehmen nichts mit, nicht mal das letzte Hemd. Das bleibt auch im Grab. Wenn das die Wahrheit ist und wenn wir das verstanden haben, warum kämpfen wir dann um die Dinge, die sowieso sterben? Es wird der Tag kommen, wo meine Halle rostet und verrostet ist. Wo die verrottet im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst wenn sie im Museum steht, das Gummi wird hart, der Lack wird matt. Alles in dieser Welt bröselt. Es bleibt nicht ewig. Wenn wir das verstanden hätten, könnten wir alles loslassen und uns ums Wesentliche kümmern. Nämlich, dass Jesus in unserem Herzen lebt. Und dass er der König ist in unserem Herzen. Ich hoffe, ich habe euch gesegnet. Ich hoffe, der Herr hat heute zu eurem Herzen geredet. Ich hoffe, ihr habt eine Stellung in eurem Herzen eingenommen. Wenn du heute Morgen was gespürt hast, komm, lass uns kurz einen Moment nehmen, wo wir aufstehen. Steh auf im Glauben, wenn du das möchtest. Steh auf im Glauben, mach ein Statement für dich und für vor dem Herrn. Schließ deine Augen für dich, gib du dem Herrn Antwort, ich bete heute nichts vor. Sag dem Herrn, Herr, ich habe heute Morgen eine Botschaft gehört, die hat mein Herz getroffen. Es gibt noch Bereiche, wo ich Dinge liebe. Herr, ich gebe sie dir heute Morgen auf deinen Altar. Und ich gebe sie dir jeden Morgen neu auf deinen Altar, wenn es irgendwas gibt, ob das eine Begabung ist, ein Können, dein Job, deine Firma, deine Familie, deine Kinder, dein Mann, dein Auto, dein Haus, dein Boot. Egal, was, wenn es irgendwas gibt, wo du merkst, ich habe das Gefühl, ich liebe das mehr als den Herrn. Dann lege es heute Morgen auf den Altar und du wirst Gott damit ehren. Und dann machst du das jeden Morgen so lang, bis du spürst, ich bin durch. Bis der Herr sagt, jetzt ist es wirklich geopfert. Mach es wie Abraham. Abrahams größter Wunsch war, einen Sohn zu haben. Und er bekam ihn. Und Gott sagt, geh und opfere ihn auf dem Berg Moria. Und als er das Messer zückte und ausholte zum Stich, schritt der Engel Gottes ein und sagt, jetzt habe ich wahrhaftig gesehen, dass du mich mehr liebst als dein eigenes Fleisch und Blut. Leute, das ist der Punkt heute Morgen. Liebst du Gott mehr? Und wenn noch nicht, dann entscheide dich dafür, wenn du das willst. Du musst es nicht tun, weil ich das gerade sage. Es muss in dein Herz fallen und aus deinem Herzen kommen, wo du sagst, Papa, ich möchte dich mehr lieben als die Welt und als alles, was diese Welt bietet, was sie mir geben kann, was sie mir anbietet. Ich möchte nicht wie dieser Diener von Paulus werden, der zurückgeht in die Welt und anfängt, die Welt mehr zu lieben als dich. Ich möchte jemand sein, der wirklich dich liebt und durchbricht. Und ich gebe dir heute Morgen mein Herz neu. Herr, ich möchte sagen, reinige mein Herz. Nimm weg, was dich nicht meint, was aus der Welt geboren ist. Du bist der Weingärtner. Beschneide jede Rebe, die diese Welt hervorgebracht hat und nicht du. Danke, Herr, dass mir alle Dinge zum Besten dienen müssen. Weil es in deinem Wort steht, für die, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Danke, dass jede Krankheit, jeder Angriff, jeder Raub von Finanzen wird dir zum Besten dienen. Gott kann dir alles zigfach erstatten, wenn du es loslässt. Vergib deinen Schuldigern heute Morgen, vergib den Leuten, die euch beraubt haben. Lass das alles los und sag, Herr, du bist größer als jede Enttäuschung. Halleluja, danke Jesus. Danke, dass du jeden Einzelnen so sehr liebst, aber auch die im Internet zuhören. Herr, danke, dass du für jeden den Plan des Heils hast, für jeden die Lösung hast. Vater, danke, dass nicht weltliche Gerichte für uns streiten, sondern dass du der wahrhaftige Richter bist, der für uns streitet. Danke, Jesus, dass du alles wenden kannst, dass du alles ändern kannst. Danke, dass du aus allem Sieg machst. Vater, wo wir betrogen wurden, wo wir beschissen wurden im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir beraubt wurden, wo wir bestohlen und belogen wurden. Wir lassen es los heute Morgen. Wir sagen, kein Mensch ist mir irgendwas schuldig. Kein Mensch ist mein Feind. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Herr, ich vergebe alle meine Entschuldigungen. Ich spreche sie alle frei und los jetzt. Und das tue ich so lange, bis es nicht mehr wehtut. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sage ich, vergebe meinen Entschuldigungen. Weil du mir vergeben hast und weil Vergebung Teil meines neuen Wesens ist, der neuen Software in mir. Ich kann vergeben, jedem. Und ich nehme das in Anspruch und sage, ich bin jemand, der alles loslässt und vergibt. Und danke für eine neue Zeit. Danke für eine neue Zeit. Danke für eine neue, fruchtbare Zeit. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Benutzt es als Dünger für die neuen Früchte, die jetzt kommen. Halleluja, danke, dass es ein Jahr der Durchbrüche wird, ein neues, blühendes Jahr. Ich sehe wie einen neuen Blumengarten für manche. Ich sehe, dass da neue Sachen wachsen, neue Blüten kommen, jetzt in Jesu Namen. Halleluja, eine neue Freude kommt zurück. Für manche kommt eine ganz neue Freude zurück. Halleluja, halleluja. Danke, Vater, dass Depression und alles, was damit einhergeht, bei uns keinen Raum mehr hat, weil wir Acht haben auf unsere Seele. Weil wir den Feind unserer Seele Einhalt gebieten. Danke, Jesus, dass wir Vollmacht haben. Danke, Jesus, dass du sagst, wir herrschen im Leben an Christi statt. Danke, Herr, für diese Vollmacht, für diese Autorität. Danke, dass wir herrschen. Danke, Jesus. Dank sei dir. Halleluja. Preis sei dir, Jesus. Halleluja, halleluja. Halleluja. Amen. Dürft euch setzen. Ey, ich liebe es, wenn ihr dem Herrn Antwort gebt. Ich spüre das so, wenn ihr ehrlich seid, wenn ihr wahrhaftig seid.